Ja, hallo erstmal, ich bin die Almut. Ich habe das Lied nicht gestern zum ersten Mal gehört, sondern ungefähr vor 3 Monaten. Und da war ich auf einem Konzert von Jörg Swoboda und das war nur ein ziemlich kleines Konzert, also es waren nicht so viele Leute wie hier. Und deshalb haben irgendwie meine Nachbarn und ich die meiste Zeit geredet und ich habe eigentlich nicht wirklich viel von dem Konzert mitgekriegt. Und es waren 2 Lieder, die mir da irgendwie in Erinnerung geblieben sind und wo ich hinhören musste. Das eine Lied war eins, wo es um Abtreibung ging. Und das andere Lied war eins, da musste ich an Lissy denken. Und ich wollte aber die Stimmung nicht drücken, deswegen habe ich den Gedanken an sie einfach wieder verdrängt und habe einfach weitergemacht. Ja, wahrscheinlich wollt ihr jetzt wissen, wer Lissy ist und warum ich nicht an sie denken wollte. Und das will ich euch erzählen. Ich könnte euch jetzt einen Haufen Sachen erzählen und ich könnte alles ganz detailliert erzählen, aber ich finde, am besten beschreiben es einfach meine Tagebucheinträge zu der Zeit, als ich Lissy kennengelernt habe. Und damals war ich hier ein Berufskolleg in Eidling und ich möchte euch jetzt einfach mal 2 Einträge aus meinem Tagebuch vorlesen. Dienstag, der 27.09.2005. Ich habe seit letzten Donnerstag eine neue Zimmernachbarin. Sie heißt Lissy und sie ist mit Verspätung zu uns gekommen. Am Sonntag waren wir dann auf einem Jugendtag in Stuttgart. Der Tag, der war total toll. Wir waren bei einem Aleda Kosmonautenkonzert und sie wussten auch noch einiges über meine Heimatstadt Bad Blankenburg. Doch als wir dann den Rest der Klasse wie verabredet trafen, wurde uns gesagt, dass Lissy im Krankenhaus liegt. Keiner wusste genau, was los ist. Sie wollte, wie wir jetzt wissen, wahrscheinlich hierher nach Eidlingen fahren und ist dann in einen falschen Zug gestiegen. Dort ist die Passanten aufgefallen, die die Polizei gerufen haben, weil sie dachten, dass sie Drogen genommen hat. Glücklicherweise kann man jetzt mit relativer Sicherheit sagen, dass es keine Drogen waren. Sie ist nicht bei Bewusstsein und die Ärzte wissen noch nicht, was es ist, sondern sie rätseln noch. Freitag, den 7.10.2005. Also 10 Tage später. Tja, in der letzten Woche ist so viel passiert, dass ich darunter glatt vergessen habe, Tagebuch zu schreiben. Wir haben letzte Woche Donnerstag die Nachricht bekommen, dass Lissy gestorben ist. Das war echt ein Schock für uns. Es wurde bei ihr eine Stoffwechselkrankheit festgestellt, die sie schon seit Geburt hat. Keiner wusste davon. Man konnte nichts mehr für sie tun. Die Tage nach ihrem Tod waren für uns ganz normal, weil wir das alles noch gar nicht richtig realisiert haben. Aber gestern war dann die Beerdigung. Die war echt schlimm. Von dem Pfarrer haben wir erfahren, dass Lissy so eine Art Doppelleben hatte. Sie wusste nicht, ob sie sich für Gott oder für ihre Freunde ohne Gott entscheiden sollte. Aber dass sie jetzt ins BK gekommen ist, war für sie und ihre Familie ein Zeichen, dass sie sich für Gott entscheiden möchte. In den wenigen Tagen, die sie bei uns war, hat es bei ihr sehr gut gefallen. Das hat uns sehr getröstet. Nach der Trauerfeier sind wir zum Friedhof gelaufen, wieder hinter dem Sarg. Dort wurde sie dann bestattet. Es war echt so heftig, als der Sarg in die Erde hinuntergelassen wurde und dann alle nacheinander sich von ihr verabschiedet haben. Wir sind zu 7 nach vorne gegangen und haben eine Blume hineingeworfen. Wir mussten alle so weinen. Dann haben wir noch kurz mit ihren Freundinnen geredet. Sie haben Lissy viel länger gekannt als wir und haben noch viel mehr Erinnerungen an sie. Ich bin sehr froh, dass ich zu der Beerdigung gegangen bin, denn sonst wäre ihr Tod für mich nicht realistisch geworden. Tja, das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es für mich damit noch nicht ganz zu Ende war. Die Tage danach habe ich irgendwie, immer wenn ich in mein Zimmer kam, noch fast erwartet, dass sie gleich wieder reinkommt. Alle ihre Sachen waren noch da, wurden dann aber später von ihren Eltern abgeholt. Ich lag abends im Bett und ich habe mich irgendwie in den Schlaf geweint, weil ich in dem Ganzen einfach keinen Sinn gesehen habe. Ich habe mich gefragt, warum werden manche Menschen echt 80 oder 100 Jahre alt oder warum musste ausgerechnet sie oder und nicht ich sterben? Später ist mir was klar geworden. Der Tod von Lissy, der war nicht sinnlos, also zumindest nicht für mich. Lissy hat mir gezeigt, dass das Leben wertvoll ist und dass wir jeden Tag ganz bewusst leben sollen. Sie hat mir gezeigt, was ich an meiner Familie und an meinen Freunden und vor allem an meinem Leben habe, an dem Geschenk, dass ich überhaupt leben darf. Jedes Mal, wenn ich jetzt von zu Hause wegfahre wieder, dann sage ich meinen Eltern und Geschwistern, wie lieb ich sie habe. Und das war früher leider oft nicht der Fall. Der Tod, und der kann früher oder später kommen, der ist überall gegenwärtig und jeder muss sich irgendwann mit ihm auseinandersetzen. Die Frage ist für mich nur, wirft der Tod eines geliebten Menschen dich einfach total aus der Bahn oder kann er dir vielleicht zeigen, wie wertvoll dein eigenes Leben ist und wie wertvoll dieses Geschenk ist, was Gott dir macht? Wie es in der letzten Strophe des Liedes heißt, weiß ich, dass Lissy heimgeflogen ist zu unserem Vater und ich weiß, dass ich sie dort irgendwann wieder treffen werde. Und ja, sie ist jetzt wirklich unendlich frei und das macht mich glücklich und das, ja, das macht mich froh und das hat mich sehr getröstet in der Zeit der Trauer. Das Lied werden wir jetzt gleich singen und mich hat es sehr bewegt und ich hoffe, dass vielleicht auch ihr irgendwas daraus mitnehmen könnt. Danke.
Ob Jesus wartet dort in der Ewigkeit, wer weiß Bescheid. Im Römerbrief steht, dass Jesus nach seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt sich zur Rechten, auf die rechte Seite von Gott gesetzt hat. Und was macht er dort? Und dann sagt der Römerbrief, er sitzt dort und sagt Gott 24 Stunden lang am Tag Gutes über mich ins Ohr. Er vertritt uns, heißt es dort. Das macht Jesus. Darum ist er mit uns beschäftigt. Darum muss ihn kein Engel in die Rippen boxen und sagen, der heißt so und so, wenn wir nach Hause kommen. Er hat das ganze Programm voll drauf. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren Pfarrer in einer kleinen Gemeinde, in der es noch nie einen Aufbruch, noch nie eine Erweckung gegeben hat. In der ganzen Region, man sagt bei uns da unten südlich von Freiburg, der Herr Jesus wäre immer nur bis Offenburg gekommen. Das ist ein bisschen ein schlotteriges Wort, aber das gibt so ein bisschen wieder von der Situation, in der viele Pfarrer zum Beispiel sind, die durchaus das Herz auf dem rechten Fleck haben, aber nur 5 Gottesdienstbesucher am Sonntag, ja aus, ja ein, die da einen schweren Weg gehen. Wenn ich Gottesdienst halte, dann sind meine Bauern und meine Weingärtner, für die ich zuständig bin, auch nicht sonderlich scharf drauf, zum Gottesdienst zu kommen. Auswärtige, ja, die Einheimischen, die empfangen mich gern, bieten mir Wein an, wenn ich zu ihnen ins Haus komme, sprechen gern mit mir. Wenn ich ihre Kühe im Stall bewundere und sonstige Dinge mache, sind liebenswürdige Menschen, aber es ist wie wäre eine unsichtbare Mauer um unsere Kirche gebaut und vor allem die Einheimischen gehen nur ganz schwer rein. Das schmerzt mich sehr. Und dann gibt es aber dazwischen kleine Ausnahmen. Und das ist, wenn eine Beerdigung ansteht. Und aus irgendwelchen Traditionen geht man in unseren Dörfern, wenn es geht, komplett zur Beerdigung. Dass die Kirche doppelt und dreifach überfüllt. Da stehen die Leute um die Kirche herum und auf dem Friedhof. Wenn Beerdigung ist, laufen alle. Und dann kommt ein Moment, den kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Ich weiß ja, ich komme mit den meisten nur zusammen über die Beerdigung. Was soll ich jetzt machen? Und wenn ich mich dann ab und zu neben den Sarg stelle und ich lege einfach meine Hand auf den Sarg und irgendwann ist genug aus der Vita des Verstorbenen erzählt, aus seinem Leben und ist genug gesungen und Sonstiges gemacht, irgendwann muss das Eigentliche sein. Wenn ich meine Hand auf den Sarg lege und frage, und liebe Anwesende, was denken Sie, was kommt jetzt? Dann sind die Leute in der Kirche so still wie ihr jetzt. Und dann brauche ich keine Beispielgeschichten und brauche keinen Unterhaltungswert in meinem Auftreten. Über der Frage, was kommt jetzt, sind alle da, so wie ihr auch. Denn wir wollen es alle wissen. Unser Leben verlangt danach. Was kommt dann? Was wird denn aus uns? Und was kommt für den, der jetzt gegangen ist? Woher kommt das, dass dieses Thema so interessiert? Es hat doch genug Zeiten und Menschen gegeben, die haben immer gesagt, ach, mit dem Tod ist alles aus. Und die paar, die drumherum gesessen sind, die haben dem dann Beifall gepflichtet. Und dann waren sie das Thema irgendwie los. Und einer hat den anderen festgehalten, weil es so viel Verunsicherung in sich birgt. Auf diese Frage ja, wie man sagt, sowieso keine Antwort zu bekommen. Das weiß doch keiner, sagt man. Ich vermute aber noch einen anderen Grund, warum dieses Thema so stark berühren kann. Dieser Grund steht im Alten Testament mal an einer Bibelstelle und da heißt es, Gott hat den Menschenkindern die Ewigkeit ins Herz gelegt und sie begreifen es nicht. Er hat uns allen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wenn bestimmte Töne angeschlagen werden, wie in diesem Lied zum Beispiel, auch in dem Zeugnis, das wir gerade gehört haben, es braucht nur bestimmte Töne zu geben, dann sind wir alle da und hören alle hin und wollen etwas wissen, weil uns tief im Inneren ein Klang bekannt vorkommt. Wir haben die Ewigkeit, wir sind empfänglich für Ewigkeit in unserem Inneren. Und wenn einer diesen Ton anschlägt, wissen wir, das ist unser Thema. Jetzt ist nicht mehr lange Zeit für eine Predigt. Aber weil doch so viele Leute sagen, man weiß nicht, was nach dem Tod kommt, da möchte ich doch wenigstens eine kurze Antwort geben, von der ich denke, das wissen wir sehr wohl. Es gibt im Neuen Testament ein paar Bilder, die werden dort verwendet, um zu sagen, was drüben auf der anderen Seite folgt. Und wenn wir der Heiligen Schrift ihr Recht geben und ihren Wert geben und ihre Kraft geben und ihre Autorität, dann sollten wir es auch bei diesem Thema. Was kommt denn danach? Das erste Bild, das ich meine, ist das Bild vom Umzug. Als ich junger Vikar war, war ich in einer Weingegend eingesetzt. Da wollte kein anderer hin, weil man erzählt hat, dass die Menschen dort so viel arbeiten, dass eine kirchliche Arbeit überhaupt nicht möglich ist. Da hat man mir gesagt, also überhaupt kein Wert. Der Posaunenchor, der hat auch seine Übungsstunden abends um 9:30. Vorher fahren die mit dem Bulldog durch die Reben und so, da kommt vorher nichts. War dann auch so. Und ich hatte trotzdem eine wunderschöne Zeit dort in meiner ersten beruflichen Tätigkeit. Dann sind wir weggezogen und haben liebe Menschen dort zurückgelassen, mit denen wir bis heute verbunden sind. Und da kommt ein Anruf. Ja, sagt eine Frau, die ich sehr gut kannte, könntest du nicht nochmal kommen? Mein Mann liegt auf den Tod. Was? Ende 40? Ja, was ist denn? Sie sagt mir es ganz kurz und ich bin hingefahren und habe einen Besuch gemacht. Dann geht das so wie bei einem Besuch dieser Art. Man betritt das Haus, man begegnet den Angehörigen, man kann gar nicht so viel reden, Blicke sagen vieles. Und dann trete ich in sein Zimmer. Er liegt auf dem Bett. Er hat vor ein paar Wochen so eine Art Blutgerinnsel im Kopf gehabt und als er davon wieder geheilt war, dann haben die Ärzte bei ihm Krebs im Endstadium festgestellt. Ich komme ins Zimmer und dann passiert dieser Blickwechsel. Dieser Blickwechsel, bei dem zwei Leute sich anschauen und jeder weiß vom anderen sofort, der weiß Bescheid. Man spricht noch nicht drüber, aber jeder weiß Bescheid. Ich habe ihn angeschaut und hatte den Eindruck, der steht nicht mehr auf. Und er hat mich angeschaut und hat gespürt, ich weiß es. Und dann kam so ein bisschen Smalltalk. Wie geht's dir denn? Aber das Schwere und das Thema war ja voll im Raum. Was wird jetzt mit dem Sterben? Und was kommt danach? In diesem Augenblick habe ich was entdeckt. Ich habe entdeckt, dass drüben auf der anderen Seite der Straße sich eine Veränderung ergeben hat, seit ich weggezogen bin. Bin ans Fenster gegangen und habe den Vorhang zurückgezogen und habe gesagt, du, Jürgen, was ist denn das? Ja, sagt er, Der Nachbar hat baut. Dann habe ich mich umgedreht und bin an sein Bett gegangen und habe zu ihm gesagt, Jürgen, jetzt will ich dir auch was sagen. Der Herr Jesus hat auch baut. Er hat gesagt, ich will hingehen, euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Und wenn du zu Jesus gehörst, Jürgen, dann ist dein Sterben Umzug nicht mehr. Ich bin jetzt in meinem beruflichen Leben 17 Mal umgezogen. Das bringt so einen Beruf so mit sich. Das macht nur bei denen ein bisschen Schrecken, die noch nie umgezogen sind. Das würde mich auch schrecken an ihrer Stelle. Wenn man den Schrott aus Generationen auf der Bühne und im Keller hat und überhaupt nicht weiß, wie man das je unterbringen kann, kann man auch nicht unterbringen. Wenn man umzieht, dann muss man zuerst jemanden einen Container bestellen, da kommt der ganze Mist rein, den man sowieso nicht braucht, den man die letzten 5 Jahre nicht angerührt hat und dann hat es wieder Platz. Die letzten 4 Kartons bleiben immer stehen bis zum nächsten Umzug. Ist jedes Mal dasselbe. An einem Umzug ist die Dramatik von Schrott und Müll nicht das Schlimme. Ein Umzug hat einen Abschiedsschmerz in sich. Aber wenn ein Umzug so gehen darf, ich gehe weg und ich gehe an einen anderen Ort und da ist jemand, der kennt meinen Namen und der sagt, schön, dass du kommst. Wir wollen gerne mit dir leben. Ob ich erwartet werde an dem neuen Platz, das ist die entscheidende Frage. Ob dort ein Platz für mich ist, vorbereitet. Paulus hat gesagt, unser Leben sei sowieso wie so ein Campingzelt. Und nach der Zeit wird das immer schlappriger und die Heringe werden wackelig. Und dann werden die ersten Heringe rausgezogen. Und manche, die 40, 50 überschritten haben, wissen das ganz genau. Aber wir haben dann ein ewiges Haus. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, sondern das hat Gott gemacht. Ein Sterben ist ein Umzug und wir werden nach Hause kommen. Unsere Heimat ist im Himmel. Und werden dann nie mehr fort müssen. Und es wird kein Abschied mehr sein müssen. Und kein Weh. Es ist eines der Bilder der Bibel, was Sterben ist. Und liebe Leute, wenn wir als Christen ab und zu mal angeschossen werden, so schräg von links, wenn sie uns anmachen und sagen, ihr wisst doch auch nichts, sollen wir uns schämen, dass wir eine gültige biblische Auskunft haben dafür, dass Sterben ein Umzug ist und wir werden nach Hause gehen und dort hat Jesus den Platz für uns bereitet, wo er selber ist? Sollen wir uns schämen, dass wir eine Auskunft haben? Wir denken ja gar nicht dran. Ich sage noch ein zweites Bild. Im Neuen Testament wird erzählt, wenn wir in der Ewigkeit ankommen, dann wird dort eine Tischgemeinschaft warten. Das ist jetzt so in einer Fastfood-Zeit vielleicht nicht mehr das Tollste, was sich jemand vorstellen kann, wenn man sowieso immer bloß noch vorm Kühlschrank sitzt. Aber eine Tischgemeinschaft, wo Menschen Zeit haben, miteinander zu essen, ist in vielen Kulturen der Welt noch etwas sehr Begehrtes. Das ist, was Kommunikation anbelangt und Geselligkeit und Zusammengehörigkeit, der beste und schönste Platz, denn Tischgemeinschaft hat eine Aussage. In der Bibel hat Tischgemeinschaft auch eine Aussage. Wenn man dort in eine Tischgemeinschaft eingeladen wird, dann heißt es, man steht in diesem Moment unter dem Schutz des Gastgebers. Und der Gastgeber garantiert einem, es ist alles gut zwischen uns. Darum haben sich die Pharisäer so aufgeregt, dass Jesus den Zöllnern und Sündern anscheinend so freigebig Tischgemeinschaft angeboten hat. Dann haben sie gesagt, aber so ist das nicht. Wenn das so verstanden werden soll, dass die Pharisäer dann denken, oder dass die Zöllner und Sünder dann denken, jetzt ist ja alles gut mit Gott und so. So ist das nicht. Und dann haben sie Jesus scharf angemacht. Und dann hat Jesus ihnen Geschichten erzählt vom Herzen Gottes, wie Gott ein Gott ist, der sucht. Und nicht aufhören kann. Er kann nicht. Und sucht, bis seine Kinder zu Hause sind. Die Geschichte von der verlorenen Drachme und der Frau, die unter dem Sofa rumsucht. Bedenkt man, das ist ein Bild für Gott, wie das aussieht. Und der Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Und wenn sich's morgen und übermorgen wieder verirrt, dann hat dasselbe Schaf keine andere Lebensgarantie als der Hirte. Der kann nicht aufhören. So ist Gott. Wir werden zur Tischgemeinschaft eingeladen, dann heißt es, und sie werden kommen vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden und werden zu Tische sitzen. Lukas 13, Lukas 14, Matthäus 22, Matthäus 25. Und jedes Mal in eurem Leben, wo euch irgendwo ein Abendmahl angeboten wird, da ist das der Vorgriff, die Vorschau vom großen Abendmahl im Himmel, zu dem wir eingeladen sind und von dem es heißt, es ist angerichtet. Und Jesus sagt, nötigt sie hereinzukommen. Sagt das den Menschen, cogite intrare. Sagt ihnen nicht, die Hölle fängt an. Sagt ihnen, es ist angerichtet, der Himmel fängt an. Wie könnt ihr das Fest verpassen? Das werdet ihr nicht, das sollt ihr nicht. Kommt zum Fest. Dass wir doch in unserem Zeugnis und wie wir zu anderen Leuten über Gott und Menschen sprechen, uns an Menschenfreundlichkeit und Liebenswürdigkeit einfach nicht übertreffen lassen und nicht den Menschen drohen. Wir laden sie zum Fest ein. Und dass sie kommen werden aus allen Himmelsrichtungen und zu Tische sitzen im Reiche Gottes, das heißt übrigens auch, wir werden uns sehen nach dem Tod. Und für viele, die ihre Angehörigen verloren haben, mag doch das ein wunderbarer Trost sein. Wir werden uns sehen. Es gibt noch ein Bild in der Bibel, das spricht von der Freude auf der anderen Seite. Da ist die Rede vom Wein zum Beispiel. Wein ist ein Zeichen der Freude. Ob es in der Ewigkeit wohl Wein gibt? Gibt es im Himmel Wein? Ja? Jesus hat mal gesagt, ich werde von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es wieder tue in meines Vaters Reich. Also gibt es Wein. Mein Onkel war Weingärtner, war auch ein alter Gewerkschafter. Der wollte seinen Lebtag nichts von Gott wissen. Ich sage das nicht, dass das zwingend ist, Gewerkschaft und nichts von Gott wissen, wollte ich nicht sagen, aber so sein Lebensgepräge war so. Als er 92 war, habe ich ihn eines Morgens getroffen, da saß er am Tisch in seinem Haus, da saß er rüber auf seinen Weinberg und er hat jeden Tag statt stiller Zeit begonnen mit einem Glas goldgelben Wein. Da traf ich ihn dort, wie er an seinem Weinglas saß und da höre ich ihn gerade die Worte sagen, schade, dass das einmal aufhört. Schade, dass das mal aufhört. Ich bedauere sehr, dass ich damals noch nicht gewusst habe, dass es in der Ewigkeit mal Wein gibt. Es hätte eine Missionsaussage sein können und ich hätte ihn gern getröstet und hätte ihm gern gesagt, Onkel, brauchst keine Sorge zu haben. Wer zu Jesus gehört, wird auch noch mal einen Wein haben. Das ist bestimmt nicht das Wichtigste in der Ewigkeit. Aber nett ist es auch. Und für die Freunde, die Musik lieben und Instrumente lieben, es wird auch gesungen und es gibt auch Musik. Und übrigens, ein Liedtext ist auch schon bekannt, den wir in der Ewigkeit singen werden. Es ist ein urschwäbisches Wort. Halleluja. Des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. Das alles wird sein in der Ewigkeit, sagen die biblischen Bilder. Und jetzt schließe ich das ab. Aber das Schönste ist das alles nicht. Dass Sterben ein Umzug ist, dass wir zu einem Tisch eingeladen werden und Bratenduft liegt in der Luft und die Kerzen brennen. Und da steht eine Tischkarte und mein Name ist dort und ich werde erwartet. Und das Fest beginnt nicht eher, als bis ich da bin und du auch. Das ist alles noch nicht das Schönste. Das Schönste, von dem die Heilige Schrift spricht, über die Sache mit der Ewigkeit und was dort sein wird, ist, da werden wir ihn sehen, wie er ist. Dort werden wir Jesus treffen. Und wir werden auf Gott stoßen. Und da kommt das, was in eurem Heft abgedruckt ist, Seite 31, wie das sein wird auf der anderen Seite und was Gott dann macht. Und dann heißt es, und dann wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei und keine Tränen und Gott wird etwas machen und da lässt er keinen Engel ran. Dann wird Gott kommen mit seinem Taschentuch und wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das macht er selber. Und kein Cherub und kein Seraph, kein Engel darf das machen. das wird sein. Liebe Leute, wenn die Heilige Schrift sich das Recht nimmt und die Freiheit, uns das anzusagen, so wird es sein auf der anderen Seite, sollen wir uns dann schämen und sagen, wir wüssten nicht, wie es wird? Wir denken nicht daran. Ich wünsche euch allen einen guten Heimweg in die Ewigkeit, wenn es Zeit ist.